Neues aus der Allianz. Dein Update aus den Intranets der Allianz. Die Allianz ist vielfältig und die Podcasts unserer Mitarbeitenden sind es auch. Gesundheitstipps, Infos zum neuen Lernen, Einblick in agile Arbeitsweisen oder zum Diversity Management in der Allianz. Dazu und zu vielen weiteren Themen gibt es Podcasts, die ursprünglich für eine interne Hörerschaft entwickelt wurden, die aber auch für viele von euch da draußen interessant sein dürften. Hör doch einfach mal rein und wenn es dir gefällt, dann abonniere uns doch einfach. Disclaimer: Die Inhalte liegen in der Verantwortung der jeweiligen PodcasterInnen und sind nicht unbedingt die offizielle Sichtweise des Unternehmens. Neues aus der Allianz. Dein Update aus den Intranets der Allianz.
Herzlich willkommen zum Allianz Gesundheitstalk, dem Podcast der Allianz Private Krankenversicherung, rund um Gesundheit, Prävention und Geschichten, die bewegen. Mein Name ist Sabrina Volkmann von der Allianz Private Krankenversicherung und ich freue mich, Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, durch unser heutiges Podcast-Thema zu führen, Psyche und Herzgesundheit im Gleichgewicht. An meiner Seite ist meine liebe Kollegin Sabine Jocham und ich würde sagen, liebe Sabine, sag doch auch ein paar Worte zu dir.
Ja, herzlich willkommen auch von mir. Mein Name ist Sabine Jocham und ich arbeite im Gesundheits- und Versorgungsmanagement. Ich beschäftige mich rund um die Themen der Herzgesundheit, bin gelernte Gesundheits- und Krankenpflegerin und habe Pflegemanagement studiert. Ich freue mich heute sehr auf den Austausch mit unserem Gast zu dem wichtigen Thema der Herzgesundheit.
Ja, danke, liebe Sabine. Und jetzt würde ich sagen, freuen wir uns auf unseren Gesprächspartner zu diesem Thema. Er ist Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie und derzeit in einer großen kardiologischen Facharztpraxis in Berlin tätig. Besonders spannend finde ich aber, er ist nicht nur Gründer des Patientenaufklärungsprojekts Dr. Hart, sondern er moderiert und produziert auch selbst die YouTube-Erklärvideos. Mit seinen Büchern und seinem entwickelten Herz-Coaching-Programm möchte er Menschen die Augen öffnen für einen selbstbestimmten Lebensstil. Lieber Dr. Stefan Waller, wir freuen uns sehr, dass Sie heute bei uns sind und diesen Podcast mit uns gestalten.
Ja, und ich mich erstmal. Und ich muss auch eins schon gleich mal korrigierend sagen, ich bin ja mittlerweile so digital unterwegs, dass ich tatsächlich jetzt gar nicht mehr quasi analog in der Praxis vor Ort arbeite, aber natürlich im Rahmen meiner Herzcoachings natürlich noch jeden Tag quasi Patientenkontakt habe, aber eben online.
Was mich besonders begeistert ist, dass Ihre wissenschaftlichen Schwerpunkte nicht ausschließlich auf rein fachlich-medizinischen Themen liegen, sondern auch die Patientenaufklärung und vor allem die digitale Patientenaufklärung umfassen, eben Dr. Hart.
Genau.
Wie kam es zu diesem Fokus? Vielleicht können Sie sich noch an einen Schlüsselmoment erinnern.
Absolut, ja, das ist ein relativ langer Moment. Das ist quasi die Dr. Hart Story, mit der ich fast alle meine Keynotes beginne, aber da kann man ganz gut meine Motivation daraus herleiten. Letztlich ist es ja so, dass ich vor 11 Jahren quasi bin ich von Berlin aus nach Schwerin gegangen und dort habe ich meine, wie man so schön sagt, invasive Kardiologie gelernt. Also das ist auf Deutsch, wo man lernt, mit Hightech-Medizin verstopfte Herzkranzarterien mit Ballons aufzuweiten und dann mit einem Stent zu versorgen. Und das hat mich natürlich begeistert und hat mir auch handwerklich super viel Spaß gemacht. Und das ist natürlich im Herzinfarkt, wenn eine Herzkranzarterie akut durch ein Blutgerinnsel verschlossen ist, natürlich eine der genialsten medizinischen Erfindungen, wo man Leben mit retten kann, zumindest Lebensqualität, weil man eben verhindert, dass dieser entsprechende Bereich des Herzmuskels unwiederbringlich abstirbt. Aber, und jetzt kommt das große Aber, das ist natürlich auf Dauer nicht des Rätsels Lösung. Das sieht man schon daran, dass wir in Deutschland Herzkatheter-Weltmeister sind. Also wir sind die Nation, die die meisten Stents implantiert. Und wenn man dann mal schaut, was haben wir am Ende davon, dass wir das drittteuerste Gesundheitssystem sind und dass wir diese ganze Hightech-Medizin machen, dann ist das leider sehr, sehr, sehr ernüchternd, wie jetzt gerade Studien gezeigt haben, wo man mal auf die Lebenserwartung geschaut hat. In Westeuropa, unter 16 westeuropäischen Nationen, haben die deutschen Männer den wenig glorreichen vorletzten Platz 15 ergattert. Das heißt, Im Herzinfarkt tolle Sache, gar keine Frage, aber das sind von allen implantierten Stents vielleicht wenige Prozent und außerhalb des Infarktes bringt uns das nicht weiter. Und das Einzige, was uns da weiterbringt, deswegen sitzen wir heute, sind Menschen, die ihre Erkrankung verstehen und die verstehen, warum sie in diesem Fall jetzt Arteriosklerose haben und was sie vor allem dagegen tun können. Und da ist bei uns so viel Luft nach oben. Und das war dann für mich der Punkt zu sagen, okay, mir macht das mit den Stents handwerklich sehr viel Spaß, aber ich habe halt auch immer so ein bisschen den Anspruch, was zu machen, was auch wirklich auf Dauer irgendwie vernünftig ist. Und wenn man dann eben sieht, dass man für Tausende von Euros die tollsten Stents verballert und die Leute dann 3 Wochen später wiederkommen, weil sie einfach das Grundproblem nicht aufhalten können, obwohl es aufzuhalten wäre. Wir wissen seit der Interheart-Studie, dass wir 9 von 10 Herzinfarkten mit einfachsten Mitteln verhindern könnten. Wir tun es aber nicht. Und deswegen denke ich einfach, dass da einfach noch so viel mehr zu tun ist, so viel mehr Notwendigkeit, dass wir mit sprechender Medizin und mit einem Fokus auf die Prävention da einfach richtig viel Gesundheit schaffen können. Und nicht wie aktuell, schon fast so ein bisschen Systemkritik, aber wir sind ja, ich sage mal, so ein bisschen ein reaktives Medizin-Reparatursystem. Ja, wir kommen eigentlich immer zu spät und machen dann mit viel Aufwand sozusagen tolle Bypass-Operationen, wo man aber gar nicht mehr so viel oftmals retten kann, anstatt in der Prävention mit wenig Aufwand extrem viel Gesundheit schaffen. Ne? Und aktuell ist es aber so, dass wir 98% der Gesundheitsausgaben für die Reparatur ausgeben und weniger als 2% für die Prävention. Und deswegen stehen wir so schlecht da. Ich habe einen ganz schönen Monolog gehalten, ne?
Ja, ein bisschen. Aber ich sehe schon, wir werden viele Themen gleich haben für unseren ersten Teil zum Podcast. Nämlich wir schauen einfach mal tiefer ins Thema rein.
Genau.
Und zwar möchten wir jetzt im ersten Teil darüber sprechen, wie die Verbindung ist zwischen psychischem Stress und der Herzgesundheit. Ich denke, wir wissen ja alle, Stress ist jetzt nicht der besonders gute Begleiter in unserem Leben. Wir können das alle spüren. Aber wenn wir jetzt mal auf Ihren fachlichen Blick schauen aus medizinischer Sicht, können Sie uns da kurz mal erklären, wie psychischer Stress konkret sich auf unsere Gesundheit, Herzgesundheit beeinflusst?
Genau, an sich ist es ganz interessant, dass Sie da quasi einen Kardiologen fragen, weil wir Kardiologen, Stichwort Herzkatheter, wir sind ja auch jahrzehntelang sehr mechanistisch gewesen und auch so, was die Beurteilung der Risikofaktoren anging, hat man sozusagen eigentlich nur den Dingen geglaubt, die man wirklich auch 1a in Studien nachweisen kann, glatte Zahlen, also sozusagen Blutdruck kann ich messen, ein LDL-Cholesterin kann ich messen, aber so eine psychische Belastung ist halt, lange Zeit war das ein bisschen was Schwammiges, was man nicht gut messen konnte und deswegen gab es das auch einfach gar nicht. Das hat sich aber zum Glück gewandelt. Heute wissen wir, dass eben Stress in welcher Form auch immer ein brutaler Risikofaktor ist, ein brutaler Herz-Kreislauf-Risikofaktor und ist mittlerweile auch endlich, muss man sagen, sozusagen anerkannt. Es gibt ja den einzelnen, ja, die Fachrichtung der Psychokardiologie, auch mit Lehrstuhl und allem. Da wird jetzt extrem viel geforscht, was auch wirklich gut so ist, denn wir wissen, wie gesagt, dass zum Beispiel Dinge wie Einsamkeit oder einfach auch ein schlechter sozioökonomischer Status brutale Risikofaktoren sind, die in einem reichen Land wie Deutschland dazu führen, Stichwort also sozioökonomischer Status, dass jemand, der im reichen Hamburg-Blankenese wohnt, in Deutschland statistisch gesehen 10 Jahre länger lebt als jemand, der eben in Sachsen-Anhalt wohnt. Und da lohnt sich immer zu gucken, woran das liegt. Und das ist jetzt nicht nur das Geld selber, oftmals sind es auch einfach ja Dinge wie Zugang zu Bildung, eben zu wissen, wie kann ich mich denn, ich sag mal, artgerecht ernähren. Ja, und das sind die Dinge, wo man einen Unterschied machen kann.
Also jetzt haben wir gehört, Stress hat auf jeden Fall einen Einfluss, aber was macht es denn genau mit dem Herz? Da schwirrt ja immer was rum, Blutdruck, Cortisol.
Genau.
Vielleicht können wir da noch mal ein paar Worte dazu hören.
Das ist genau der Punkt. Man fragt sich ja, wie kann jetzt sowas schwer Fassbares wie Gedanken jetzt wirklich strukturell an meinem Herzen was kaputt machen? Das kann man sich erstmal natürlich überhaupt nicht vorstellen. Und das ist letztlich tatsächlich über diese andauernde Stressreaktion. Da sollte man vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen, weil Stress hat ja ein echt schlechtes Image. Dabei muss man sagen, an sich ist die Stressreaktion eine der genialsten Erfindungen der Evolution. Sonst würden wir hier nämlich gar nicht hier sitzen. Dann wären wir nämlich schon längst vom Genpool ausradiert worden, weil diese Stressreaktion, dass wir eine Funktion haben, dass bei Gefahr unser Körper in kürzester Zeit, also in Millisekunden, sämtliche Energien bereitstellen kann für Kampf oder Flucht gegen den Säbelzahntiger damals in sozusagen unserer evolutionären Vergangenheit, ist ja erstmal eine geniale Sache. Das Problem ist einfach, dass wir natürlich jetzt in einer ganz anderen Welt leben als unsere Vorfahren, aber immer noch genau die gleiche Stressreaktion abläuft, obwohl wir jetzt zum Beispiel jetzt nicht mehr mit dem Säbelzahntiger kämpfen, sondern einfach eine Rede halten müssen vor 200 Leuten. Und da bringt es natürlich herzlich wenig, wenn ich einen Blutdruck von 200 habe und einen Puls von 140 und meine Blutgerinnung aktiviert ist. Genau diese Reaktionen waren aber damals überlebenswichtig, ja, dass ich sozusagen schnell für Kampf oder Flucht meine Muskulatur besser durchblutet wurde, ja, dass sozusagen die Blutgerinnung aktiviert wurde, damit ich bei der ersten Fleischwunde, die mir der Säbelzahntiger zugeführt hat, nicht gleich verblutet bin. Dass meine Inflammation, meine Entzündungsreaktion aktiviert wurde, dass eben, wenn Keime eingedrungen sind über die Fleischwunden, ich nicht gleich eine Sepsis bekommen habe. Das waren alles super vernünftige Dinge, die mir aber natürlich heute, wenn sie kurz ablaufen, gar kein Problem sind, aber natürlich in dieser Daueraktivierung, und jetzt kommt's, der ideale Nährboden sind für die Arteriosklerose. Ja, also eine aktivierte Blutgerinnung, Rinnselbildung in den Arterien, eine aktivierte Inflammation. Wir wissen ja, dass die Arteriosklerose, also auf Deutsch die Arterienverkalkung, eine entzündliche Reaktion der Arterienwand ist. Das wusste schon der gute alte Rudolf Virchow, dass sozusagen Arteriosklerose eine Entzündung der Arterienwand ausgelöst, jetzt kommt das Reizwort der Nation, durch LDL-Cholesterin in der Arterienwand ist, was eben dort nicht hingehört, heißt nicht an alle sozusagen Cholesterinleugner, dass Cholesterin kein lebenswichtiger Baustoff ist, aber in der Arterienwand macht es eben nichts Gutes, sondern diese Entzündungsreaktion. Und das ist sozusagen dieser Mechanismus, wie ich mir vorstellen kann, wie Stress meinem Herz auf Dauer schadet. Wie gesagt, kurzfristiger Stress ist überhaupt kein Problem, ist auch nicht ungesund. Problem ist Dauerstress. Und der führt eben dazu, über diese ganze Daueraktivierung von Blutgerinnung, von Inflammation, von Bluthochdruck, der quasi immer ständig von innen, muss man sich vorstellen, wie so ein zu stark aufgepumpter Fahrradschlauch, Stress von innen auf die Arterienwand auslöst. Und all das führt letztlich dann zu einer Schädigung der innersten Zellschicht unserer Tiere, den Endothel. Und wenn das Endothel nicht mehr funktioniert, dann kann sich LDL-Cholesterin einlagern und dann dieser ganze Prozess der Arteriosklerose seinen unheilvollen Lauf nehmen.
Jetzt, wo wir gerade bei dem Thema Stress sind, fällt mir aus meiner Notaufnahmezeit auch ein Beispiel ein, wenn Patienten, nenne ich sie jetzt, ein Herzereignis hatten. Dann wurden sie behandelt, versorgt und habe aber die Erfahrung gemacht, dass sie doch immer wieder in der Notaufnahme landen, weil sie doch wieder Angstzustände haben. Also es geht ja nicht nur um Stress, es geht auch um Angst und andere emotionale Gefühle. Kommen dann wieder oft keine Auffälligkeiten im EKG zum Glück. Und ich sehe das aber als Teufelskreis. Mhm. Sie leben in diesen Angstzuständen dauerhaft über Jahre und landen immer wieder in den Praxen, in den Notaufnahmen. Wie können Betroffene damit besser umgehen, dass diese Angst nicht zu Stress führt und damit nicht zu einer emotionalen Belastung fürs Herz?
Genau, das ist ja so, was du da schilderst, ja, dieses typische Angstkreis auch, und es gibt auch nicht als Herzangstsyndrom, also ganz häufig, dass Leute eben sozusagen eine Angstreaktion haben und dann auch körperliche Beschwerden verspüren, die sie dann tatsächlich auch in die Notaufnahme führen. Es gibt ja sogar das sogenannte Broken Heart Syndrom, was ja immer so ein Liebling auch natürlich in den Medien ist, weil das natürlich sehr anschaulich ist. Und dann heißt es mal, kann man theoretisch an Liebeskummer sterben. Tatsächlich ist das so die Maximalvariante, wie quasi die Psyche Einfluss nehmen kann, auch auf die Körperlichkeit, auch auf unsere Herzgesundheit. In diesem Fall dieser Maximalvariante, dieses Broken Heart Syndroms, ist ja so, dass ein stark emotionales Ereignis einen sozusagen massive Ausstoß von Stresshormonen, sozusagen Katecholaminsturm, sagt man, verursacht und der dann über noch nicht ganz verstandene Weise eben zu einem Herzinfarkt-ähnlichen Bild führt. Und tatsächlich sieht man dann auch im Herzultraschall, dass das Herz kaum noch pumpt. Ja, das hat dann so eine ganz spezielle Tintenfischfallenartige Form, deswegen heißt es auch wie aus dem japanischen Takotsubo-Kardiomyopathie. Und im Extremfall kann man sogar auch dann über Herzrhythmusstörungen daran versterben. Es ist nicht so harmlos. In aller Regel heilt das wieder völlig sozusagen wieder aus, aber es gibt eben auch diese schlimmen Verläufe. Und das zeigt einfach, wie tatsächlich die Psyche in der Maximalform dieser Takotsubo-Kardiomyopathie eben auch dann herzinfarktähnliche Erscheinungsbilder machen kann. In einem solchen Fall bleibt einem tatsächlich gar nichts anderes übrig, jetzt in dieser Situation, wie du sie geschildert hast, dass man tatsächlich dann auch eine Herzkatheteruntersuchung machen muss, also schauen muss, ist denn da jetzt wirklich ein Herzkranzarterie verschlossen oder nicht. Man sieht dann aber typischerweise eben das Bild, dass die Herzkranzarterien völlig normal durchblutet sind, aber eben dieser Herzmuskel diese auffällige Form hat und dieses partielle Pumpversagen und muss dann eben trotzdem diese Menschen auch meistens auf der Intensivstation behandeln. Und das aber einfach diese Maximalvariante. Oftmals ist natürlich sozusagen eher so, dass Leute ein Herzangstsyndrom haben, habe ich auch schon viele Herzcoaches gehabt. Und da geht es tatsächlich dann darum, dass die Leute einfach wieder lernen, ihrem Körper und vor allem auch ihrem Herzen zu vertrauen, ja. Und das ist ja auch dieses Grundproblem mit der Angst. Ne? Der einzige Weg, die Angst zu bewältigen, ist durch die Angst durch. Also die Angst sozusagen zu verdrängen, ist ja das, was sie nährt. Und das ist genau der Punkt, wenn man also immer wieder in diesen Situationen quasi ausweicht oder dann sozusagen nicht in diesem Zustand drin bleibt, um auch erleben zu können, dass er mir letzten Endes nichts anhaben kann, dass mein Herz stark und gesund ist und ich das sozusagen durchnehmen kann, dann wird man eben immer wieder in diesen Teufelskreis hineingeraten. Das heißt, was man letztlich dann machen muss, man muss natürlich einmal eine breite Diagnostik machen, also quasi organische Herzerkrankung ausschließen. Aber irgendwann muss man auch mal sagen, okay, ich habe jetzt alles sozusagen untersucht. Fachärzte und alle Kollegen haben mir gesagt, mein Herz ist gesund und jetzt muss ich sozusagen es schaffen, auch dann durch diese Angst durchzugehen und zu sehen, meinem Herzen es auch zuzutrauen und zu sehen, dass ich sozusagen das durchstehen kann. Und dann durch dieses Drinbleiben in dieser belastenden Situation kriegt man dann irgendwann wieder diese Sicherheit zurück, seinem Herzen, seinem eigenen Körper zu vertrauen.
Und hier setzt dann wahrscheinlich auch die Psychokardiologie an, die du vorhin erwähnt
absolut,
hast.
Absolut, ja.
Und absolut hilfreich, dass das auch tatsächlich in Deutschland etabliert wird.
Ja. Also es ist, sehe ich auch in den Herzcoachings, das sind ja Menschen, die zum großen Teil einen Herzinfarkt hatten. Und es ist die Regel, nicht die Ausnahme, dass man nach einem solchen erschütternden, schicksalhaften Ereignis wie einem Herzinfarkt erstmal komplett das Vertrauen in den eigenen Körper, speziell das eigene Herz, verloren hat. Und was ganz, ganz häufig ist, und das ist eben wirklich ein Riesenproblem, dass die Leute sich dann zurückziehen und dann immer Angst haben, ihr Herz zu belasten. Und dann gucken sie ständig auf ihre Puls hoch, wie hoch darf ich überhaupt gehen und darf ich mein Herz überhaupt belasten? Und das ist natürlich das Falscheste, was man machen kann. Weil wir wissen heute, dass der mit Abstand protektiveste Faktor, also auf Deutsch das, was dem Herzen, auch nach einem Herzinfarkt, natürlich muss erstmal alles wieder stabil sein, aber prinzipiell, am meisten schützt, ist dem Herzen die tägliche Bewegung zu geben. Das heißt, einen aktiven Lebensstil sozusagen zu führen. Das muss jetzt kein Marathonlauf sein, aber ich motiviere meine Herzcoaches immer zum Sportmodul, dass ich erstmal die Faktenlage zeige und eine Studie zeige, die gezeigt hat, dass Menschen, die einen Herzinfarkt erlitten haben und die es danach schaffen, ihrem Körper wieder zu vertrauen, weil sie zum Beispiel eine gute Reha gemacht haben oder wieder rangeführt worden sind an die sportliche Belastung oder körperliche Belastung, sag ich mal, dass die, wenn sie es schaffen, sich jeden Tag ihren Körper zu benutzen, vereinfacht gesagt. Also das muss kein Marathon, wie gesagt, sein. Bisschen ins Schwitzen kommen, bisschen aus Atem zu kommen. Dann können sie alleine mit dieser eigenen Maßnahme es schaffen, in den auf den Herzinfarkt folgenden 4 Jahren die Wahrscheinlichkeit zu versterben, einen erneuten Herzinfarkt zu erleiden oder einen erneuten Schlaganfall zu erleiden, halbieren. Das ist mit Abstand die wirksamste Maßnahme, wow, die es gibt. Und alles andere kann man noch, sozusagen, kommt ja noch hinzu. Das sind natürlich auch lebensverlängernde sinnvolle Medikamente einnehme, von denen ich aber auch weiß, was sie machen, damit ich es auch mit einem guten Gefühl tun kann, dass ich mich sozusagen herzbewusst ernähre. Das alles addiert sich ja noch dazu oder potenziert sich oftmals sogar.
Ja, und was ich in dem Zusammenhang auch sehr interessant finde, ist, dass Bewegung 20-30% der Stimmung aufhellen kann.
Absolut, und das beste Antidepressivum.
Genau.
Der schlechten Stimmung weglaufen. Also ich mache das auch jeden Morgen. Ich wache auch manchmal mit suboptimaler Stimmung auf, sage ich mal. Dann gehe ich joggen und das ist wirklich Wahnsinn, wie man gewissermaßen mit einem Problem losläuft und mit einer Lösung zurückkommt. Und an den äußeren Bedingungen hat sich in der Regel nichts verändert, aber man hat einen ganz anderen Blick auf die Dinge und man muss einfach ausprobieren und das Beste, was man machen kann, ist, sich jeden Tag zu bewegen und bestenfalls draußen unter freiem Himmel zu bewegen. Also wirklich am besten morgens rausgehen, laufen oder einen Morgenspaziergang, das blaulichtreiche Morgenlicht mit abzubekommen. Ich sag immer, jeder Mensch auf der Welt jeden Morgen eine halbe Stunde draußen irgendwie spazieren gehen würde, hätte man wahrscheinlich ein Viertel so viel psychischer Erkrankungen und überhaupt auch andere Erkrankungen. Also das ist wirklich Wahnsinn.
Genau, die Win-Win-Situation von frischer Luft und Bewegung, die dann zusammenkommt.
Absolut. Absolut.
Sehr beeindruckend.
Ja, ich würde gerne noch mal ganz kurz zu den psychischen Themen zurückkehren. Jetzt sind wir schon stark in die Bewegung abgedriftet. Stimmt. Was aber, wie wir gehört haben, es gehört ja alles zusammen.
Genau, das ist der Ripple-Effekt. Das eine begünstigt das andere.
Genau. Ja. Ich würde jetzt aber gerne noch mal kurz darauf zurückgehen. Gibt es denn psychische Erkrankungen, die ja besonders das Risiko für Herzprobleme erhöhen? Ich denke da zum Beispiel auch nicht nur jetzt an die Angst, weil man einen Herzinfarkt vielleicht hatte, also danach, sondern auch davor Depressionen.
Absolut,
oder eben Angststörungen.
Ja, genau. Also das ist auch wieder ein Wechselspiel. Also insbesondere bei der Depression ist das auch in Studien klar gesichert, dass Menschen mit einer Depression ein 1,5- bis 2-fach erhöhtes Risiko auch haben, eine koronare Herzkrankheit und dementsprechend dann auch in der Folge Herzinfarkte zu entwickeln. Also das ist ganz klar, begünstigende Komorbidität, wie man so schön sagt. Und das hat verschiedene Ursachen. Das hat auch sozusagen auf den verschiedensten Ebenen Ursachen. Aber eine kann man sich natürlich ganz klar vorstellen. Wenn man natürlich in einer schweren Depression drin ist, dann fällt es einem natürlich auch unglaublich schwer, einen einigermaßen gesunden Lebensstil zu führen. Kann man sich auch vorstellen. Man hat einfach nicht die Motivation, rauszugehen, sich zu bewegen. Man hat nicht sozusagen den Antrieb, sich einigermaßen, wie ich mal sage, artgerecht zu ernähren oder auch seine Vorsorgetermine wahrzunehmen, zum Arzt zu gehen. Und umgekehrt ist aber auch so, wenn ich eine Herzerkrankung habe, dann begünstigt das natürlich auch das Auftreten einer Depression, zumindest einer depressiven Episode. Ja, also wir wissen zum Beispiel, dass ungefähr die Hälfte der Menschen, die einen schweren Herzinfarkt haben, zumindest zu einem Zeitpunkt auch eine depressive Episode durchmachen und eine richtig schwere Depression so bei 20%. Also das eine begünstigt das andere und das kommt extrem häufig miteinander vergesellschaftet vor und deswegen muss man es auch behandeln, weil es natürlich sich auch extrem im Verlauf dann jeweils ungünstig beeinflusst. Und da, man kann ja viel machen. Das ist ein bisschen das Traurige an der Depression, dass die Depression an sich ja eine Volkserkrankung ist, aber oftmals eben noch viele immer noch, auch im Jahr 2025, noch Hemmungen haben, darüber zu reden, obwohl man es an sich gut behandeln kann. Ja, also zum Beispiel wissen wir, dass zum Beispiel die Verhaltenstherapie eine der wirksamsten medizinischen Behandlungen überhaupt ist, wenn nicht sogar die wirksamste, gleichzeitig am nebenwirkungsärmsten. Und man kann das ja auch kombinieren. Wir haben jede Menge wirksame Medikamente. Und das Einzige, was man nicht tun sollte, ist sozusagen im stillen Kämmerlein vor sich hin leiden und nichts zu machen, weil das sozusagen auf allen Ebenen nicht nur uns die Lebensfreude raubt, sondern auch tatsächlich auch schlecht für unser Herz ist.
Das finde ich tatsächlich sehr interessant. Nur ich frage mich, was können wir denn tun, um den Tag gut ausklingen zu lassen? Also was können wir tun, um die Stimmung auch abends nicht nur an das Schlechte zu denken, sondern eben in die positive Sachen zurückzudenken? Ich stelle mir vor, ein depressiver Mensch tut sich unheimlich schwer, gerade da ins Positive auch zu schauen.
Genau, das ist genau der Punkt. Also man kann sich aus einem Loch oftmals nicht quasi herausdenken. Also was ich oft festgestellt habe und was auch, glaube ich, eine wirksame Methode ist, dass man eben dann über die Körperlichkeit arbeitet. Also man kann sich über die Körperlichkeit in einen anderen Zustand bringen und in diesem anderen Zustand werden dann auch die Gedanken positiver. Ja, deswegen ist die Bewegung eben so ein gutes Antidepressivum. Ja, also es ist ja genau dieser, was ich vorhin geschildert habe. Man kann sich gerade noch so motivieren, überhaupt loszugehen, weil man eigentlich gar keine Lust hat zu laufen. Und danach ist man froh, dass man es doch geschafft hat, weil man quasi über den Körper benutzen, einen anderen Zustand hergestellt hat, in dem man dann auf einmal viel positivere Gedanken hat, mit dem man dann aus einer ganz anderen Perspektive auf die gleichen Umstände schaut, die sich ja nicht verändert haben, aber man ist selber hat ein viel positiveres Denkmuster. Und das heißt, man muss einfach lernen, sich selber zu beobachten, sich selber der beste, liebevolle Coach zu sein und sich dann, auch wenn es in dem Moment ein bisschen schwierig ist, ganz ehrlich, ich mache das morgens manchmal zum Beispiel so, dass ich mich dann auch mit einem Kaffee so ein bisschen über diese Schwelle bringe, aber dann laufe ich los und ich mache es dann. Ja, ich prokrastiniere manchmal ein bisschen, aber ich mache es dann und es lohnt sich immer. Selbst wenn man zum Beispiel so eine Sache hat, dass man gerade mal ein Problem wälzt und dann auch mal eine Nacht schlecht schläft und dann ist man ja gerade müde morgens und sagt, oh, jetzt laufen. Und wenn man das dann nicht macht, dann ist es so ein Tag, der verloren ist. Man kann nicht richtig schlafen, aber man kann auch nichts leisten, so ein verlorener Tag. Und wenn man es aber trotzdem schafft, morgens laufen zu gehen, dann ist der Tag gewonnen. Man ist sogar, das war für mich so ein Learning, man ist dann sogar paradoxerweise oftmals besonders gut darauf, weil man sich auch selber bewiesen hat, dass man sich nicht seinem Schicksal hingegeben hat, sondern dass man die Erfahrung macht, und das ist eine ganz wichtige Erfahrung, man kann selber seinen Zustand verändern. Man muss ihn nicht quasi passiv sozusagen einfach ertragen, sondern man hat die Macht, selber seinen Zustand zu verändern. Man ist trotzdem joggen gegangen und man hat das Ruder rumgedreht und es ist ein positiver Tag geworden. Wenn man das weiß, dann weiß man, man ist eben kein Opfer. Und so kommt man auch aus dieser Opfermentalität raus. Ne? Weil die ist ja das, was einen letztlich depressiv fällt. Und dass man immer im Außen die Schuld sieht. Und ja, nee, ich bin mit den falschen Genen geboren. Natürlich macht das einfach, das will ich gar nicht kleinreden. Aber man hat eben doch einen unheimlich großen eigenen Einfluss. Und ja, letzten Endes sind es auch viele Techniken und Routinen und Systeme, die man lernen kann, dass man sich selber kennenlernt und sich selber dann immer bestimmte Signale liest und dann auf die richtige Bahn bringt. Ja, ich sag mal so ein bisschen scherzhaft, man muss für sich selbst ein Leben lang die perfekte Gebrauchsanleitung entwickeln und sich selber mit den richtigen Tools in die richtige Richtung bringen. Ja. Ich bin auch so eine Heißdüse, die sich viel zu sehr stresst, auch wenn ich natürlich viel über Stressmanagement rede, weil deswegen bin ich ja dann nicht gegen immun, aber mittlerweile kenne ich die Zeichen, die mir mein Körper sendet und dann reagiere ich auch drauf. Früher habe ich einfach überhört und mache ich, wenn es irgendwie geht, sage ich meiner Frau, jetzt haben wir Dumo heute Kinder und ich gehe dann mal einen ganzen Tag in die Sauna, weil ich dann einfach meinen Akku wieder aufladen muss, weil sonst würde ich auch verrückt werden. Und das zu sozusagen die eigenen Signale wertzuschätzen und wahrzunehmen und dann auch darauf zu reagieren, das, glaube ich, ist ganz wichtig.
Ja, total. Und was mir dazu auch noch einfällt, sind so ganz einfache Dinge am Abend im Bett, vielleicht sich die drei positivsten Dinge des Tages aufzuschreiben oder auch sich selber mal auf die Schulter zu klopfen und sagen, es war ein guter Tag. So
absolut.
Dieses Danke zu sich selbst zu sagen.
Dankbarkeit ist quasi eine der gesündesten Gedankengänge beziehungsweise Dankesrichtungen, die man sich selber beibringen kann. Die kann man trainieren wie ein Muskel und ist mit das Gesündeste, was man sich antrainieren kann. Ja, wichtig ist, dass man das aber auch wirklich nicht so zu so einer reinen Gewohnheit verkommen lässt, die man dann so abspult, für was bist du dankbar, mein Haus, meine Kinder und mein Urlaub nächstes Mal, sondern man muss sich wirklich mit allen Sinnen reinspüren, damit es quasi nicht so einen Gewöhnungseffekt gibt und das auch wirklich diesen positiven Effekt hat. Aber dann ist es unglaublich, weil man kann sich nicht gleichzeitig dankbar und hilflos und unglücklich fühlen, sondern es ist ein sehr ressourcenvoller Zustand und der ist extrem gesund. Ja. Und den kann man, wie gesagt, deswegen sind auch diese Dankbarkeitstagebücher gut. Oder ich mache das immer so, ich mache das immer in meiner Morgenroutine. Ich bin ja, ich stehe auf Routinen. Da kann man nämlich die ganzen Dinge, die für einen gut sind, gleich sozusagen fest in den Tagesablauf integrieren. Und auch das kann man eben lernen. Und das geht dann irgendwann wie von alleine. Und wie du es auch machst, ich mache das dann abends im Bett liegend auch mal, dass ich dir noch mehr drei Sachen vorstelle. Aber das sind dann oft eben nicht immer die gleichen Sachen, sondern es sind schon die gleichen Bereiche. Ich bin natürlich unglaublich dankbar für meine Kinder, aber ich versuche mich dann an spezielle Erlebnisse zu erinnern, für die ich dankbar bin. Dass meine, keine Ahnung, mich meine Tochter eben begrüßt hat, als ich nach Hause kam und nicht einfach nur liegen geblieben ist. Und also so eine kleinen spezifischen Sachen. Das hilft dann auch und das nutzt sich dann auch nicht ab.
Und gleichzeitig hat man was für die Herzgesundheit getan.
Absolut, absolut. Das ist ja das Schöne.
Ja, wir haben gelernt, Psyche ist sehr wichtig, auch für unser Herz. Und wir müssen vor allem die Signale auch, die unser Körper uns sendet, ernst nehmen und wahrnehmen. Und das ist, glaube ich, auch eine große Herausforderung, das auch zuzulassen einfach mal.
Ja,
genau. Ja, wir kommen jetzt zum Ende unseres ersten Teils. Psychische Gesundheit und Herz, eine untrennbare Verbindung. In unserem zweiten Teil sprechen wir gleich über aktiv für Herz und Seele, die transformative Kraft der Bewegung. Und ich sage an der Stelle schon mal vielen Dank, Dr. Waller, und natürlich auch an dich, liebe Sabine. Und wir hören uns gleich im zweiten Teil.
Ja, mir hat auch Spaß gemacht. Vielen Dank.
Jetzt kommt Werbung.
Du möchtest Innovation vorantreiben und die Versicherungsbranche revolutionieren? Erfahre mehr über deine vielfältigen Karrieremöglichkeiten auf careers.allianz.com. Join us. Let's care for tomorrow.